Heute bei All You Can Stream. Wie endet die weltweit erfolgreichste Netflix-Serie? Dann die neueste Bestseller-Verfilmung über ein düsteres Geheimnis in traumhafter Kulisse. Plus die Abenteuer der deutschen Chaos-Zwillinge in L.A. gehen weiter. Und im Interview Charlie Hübner über seine neue Rolle als abgehalfterter Schlagersänger. All You Can Stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Wir schreiben den dritten Freitag im Juni und damit ist es wieder Zeit für eine neue Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Hallo Micha, schön, dass du auch wieder Zeit gefunden hast, dich hier zu mir zu gesellen.
Die Zeit habe ich nicht gefunden, die nehme ich mir. Die nehme ich mir. Hallo Melanie, hi.
Hallo, hallo. Wir haben heute ganz, ganz spannende Themen mit dabei und unter anderem geht eine Serie ins große Finale, nämlich Squid Game. Und da liegt jetzt ein Thema nahe, was du eben an mich herangetragen hast, und zwar die Erwartungen, die man an so ein Serienfinale stellt. Und die sind ja erwartungsgemäß immer hoch. Und gerade je besser die Serie ist, desto mehr hofft man natürlich, dass sie das bis zum Ende halten kann. Weil mir geht es immer so, dass wenn das Ende nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe oder eben nicht gefällt, dass die ganze Serie im Grunde darunter leidet. Ich weiß nicht, hattest du mal so einen Moment, wo du gesagt hast, das ist jetzt richtig in die Hose gegangen, wo du sagst, die Serie hat für dich damit absolut an Wert verloren?
Wenn ich ganz ehrlich bin, dann geht mir das häufiger so. Also nicht absolut in die Hose, aber so ein bisschen latent enttäuscht war ich schon oft. Und das hing auch meistens mit der Laufzeit der Serie zusammen. Jetzt haben wir hier bei Squid Game die dritte Staffel. Ich finde, da hat sich das, obwohl das natürlich eine mega erfolgreiche Serie ist, ganz, ganz viele Zuschauer, aber da hat man jetzt nicht oder ich habe da nicht diese emotionale Verbindung, als wenn ich einer Serie 12 Staffeln folge und die über 15 Jahre begleitet habe oder die Serie mich begleitet hat. Da, glaube ich, ist die Erwartungshaltung dann noch mal viel, viel größer, dass du eigentlich als Serienmacher nur verlieren kannst.
Ja, das stimmt, da hast du absolut recht. Und wenn du dann so Serien hast wie How I Met Your Mother, wo du weißt, zum Beispiel, die haben ja ganz am Anfang schon das Ende abgedreht, weil ja parallel redet er ja die ganze Zeit mit seinen Kindern, denen er ja erzählt, wie er die Mutter kennengelernt hat. Und da mussten sie ja am Anfang schon wissen, wie das Ganze ausgeht, weil sonst wären die Kinder nach 9 Jahren einfach zu groß gewesen, um diese Szenen noch weiter zu drehen. Das heißt, du hast ja gar keinen Spielraum, irgendwie während der Serie noch was zu verändern, wenn du merkst, es funktioniert nicht so, wie man es hätte haben wollen.
Und das ist ja auch, How I Met Your Mother ist ja eine Serie, die einfach darauf angelegt ist, prinzipiell ewig zu gehen. Weil das war so lineares Fernsehen und das Ding wurde verlängert, solange genug Leute zuschauen. Im Streaming hast du ja heute dann oftmals Serien, wo im Idealfall, bevor die erste Folge gedreht wird, du eigentlich schon als Serienmacher weißt oder als Produzent weißt, okay, das ist der Punkt, auf den wir hinarbeiten, so wird die Serie einmal enden. Und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, als immer noch eine Staffel mehr zu machen. Aber ja, selbst wenn du weißt, wie es ausgeht, ne? Also es gab ja auch bei Game of Thrones war ja so ein berühmtes Beispiel, wo viele Leute enttäuscht waren, weil es dann auch in der letzten Staffel zu schnell ging. Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich der Fluch des Erfolges. Und wenn du dann so 10 Staffeln hast oder 8 Staffeln, 80 Stunden Fernsehen, wo du mitgefiebert hast, dann wird das, glaube ich, ja, ganz schwer, dem gerecht zu werden. Aber ich bin gespannt, wie es bei Squid Game laufen wird.
Ja. Kann aber auch eine kurze Serie sein, ne? Also ich hatte das bei Liebeskind, eine Serie, die ich ja wirklich großartig fand, basierend auf einer Romanvorlage, die ich wiederum nicht kannte. Und das hat sich Folge für Folge so gesteigert. Das waren ja auch nicht viele Folgen, aber es war wahnsinnig gut umgesetzt und hat wahnsinnige Spannung kreiert, dass man gedacht hat, jetzt diese eine Auflösung, wo man denkt, die muss jetzt grandios sein, damit es halt den Wert der Serie irgendwie auch erhält, die war gut. Aber nicht so gut wie der Rest der Serie, sagen wir so. Das basiert ja auf einem Buch. Also deshalb hast du halt auch nicht so viel Spielraum, was du dann da als Autor letztendlich machen willst oder nicht machen willst.
Ja, also die Serien, die wirklich auf eine Schlusspointe, auf eine Auflösung, auf einen Twist hinarbeiten, ne, das ist dann, die machen sich's dann unnötig schwer oder auch mal extra schwer. Ne? Lost war auch zum Beispiel, Mystery-Serie, dass du die Erwartung hast, am Ende wird alles befriedigend gelöst und es kursierten 1000 Theorien, was das alles bedeutet. Und da ist das, glaube ich, eingepreist. Also ich hatte ein anderes Beispiel, Adolescence fand ich zuletzt auf Netflix ein geniales Ende, aber halt jetzt ohne große Überraschung und auch jetzt nicht so, dass du darauf hingefiebert hast, wie geht das aus, weil die entscheidende Frage war relativ früh gelöst. Und dann ging es einfach nur, dass das emotional befriedigend ablaufen wird. Und das war für mich absolut der Fall.
Wir sind gespannt bei Squid Game. Bei den anderen Produktionen, die wir dabei haben, ist es nur teilweise notwendig, dass wir ein gutes Ende haben. Bei anderen Formaten nicht so unbedingt. Micha wird euch gleich sagen, um was es sich dabei handelt. Aber vorher von mir natürlich an euch der Aufruf. Abonniert gerne diesen Podcast. Wir freuen uns über jedes Abo und wir freuen uns natürlich auch über jeden Kommentar, den ihr hinterlasst. Also zu den einzelnen Folgen, wenn euch was gut gefallen hat, wenn euch was schlecht gefallen hat, bitte gebt uns Feedback. Wir lesen das alles natürlich aufmerksam. Und natürlich gerne auch folgen bei Instagram allyoucanstream_podcast. Da seid ihr dann auch immer auf dem Laufenden, wenn eine neue Folge erscheint. So, und jetzt genug Eigenwerbung, Micha. Was haben wir denn heute alles mit dabei?
Wir haben unter anderem dabei Kaulitz und Kaulitz, also neue Folgen der Reality-Reihe bei Netflix. Dann haben wir Warum ich? Ja, warum ich eigentlich? Die schwarzhumorige ARD-Mediathekenserie. Und da haben wir meine ich du. Du hast mit Charlie Hübner, also dem Hauptdarsteller, gesprochen. Das hören wir uns dann auch noch an. Und dann haben wir gerade schon erwähnt, Squid Game, also die finale Staffel dieses weltweiten Netflix-Hits. Und wir haben Solange wir lügen, eine neue Psychodrama-Serie bei Prime Video. Von Magdeburg in die Glitzerwelt von Los Angeles. Ja, die Karriere von Bill und Tom Kaulitz ist echt bemerkenswert und irgendwie war es nur eine Frage der Zeit, bis da eine Reality-Reihe entsteht und Netflix hat es dann gemacht. Kaulitz und Kaulitz ist auch, also die Karriere ist bemerkenswert und es war bemerkenswert unterhaltsam. Jetzt kommt Staffel 2, ist ab jetzt verfügbar, 8 neue Folgen gibt's und Melanie, du hast das geschaut, du hast auch schon die erste Staffel geschaut und ja, was erwartet denn uns von den beiden Tokyo-Hotel-Stars in Staffel 2?
Ja, du hast eben schon gesagt, es ist erwartbar gewesen, dass eine Reality-Show kommt. War erwartbar, aber was mich auch immer noch überrascht, ist, wie hochglanzmäßig die aufgezogen worden ist. Also das sieht ja wirklich, wirklich gut aus, schon in Staffel 1 und es zieht sich jetzt in Staffel 2 auch so durch.
Stimmt,
Wieder.
es hätte auch so ein Goodbye Deutschland-Look haben können, oder? Eigentlich.
Meine Sorge war, dass das total trashig wird, ehrlich gesagt. Aber alles, was da an Trash irgendwie drin wäre, wird durch diesen Look natürlich wieder aufgepimpt, ne? Also das haben sie wirklich gut gelöst. Das macht in der Hinsicht auf jeden Fall Spaß, das anzuschauen. Inhaltlich natürlich wieder so schwierig, das zusammenzufassen, weil es sind eigentlich so die großen und kleinen Dramen des Alltags der Kaulitz-Brüder. Also wir haben alles Mögliche mit dabei. In erster Linie steht am Anfang natürlich wieder Bill mit seinen Liebesproblemen im Vordergrund. Ist, wie er so schön in Staffel 1 ja schon gesagt hat, in allen vorherigen Beziehungen betrogen worden, hatte jetzt wieder das gleiche Pech und Tom kann das natürlich überhaupt nicht mit ansehen, versucht ihn auch zu verkuppeln unter anderem, organisiert einen Matchmaker, der eben entsprechende Kerle sich aussuchen soll und beziehungsweise heranführt und sagt, die könnten was für ihn sein und dann will er die eben auf einer Party irgendwie bekannt machen. Solche Sachen sind dabei und natürlich auch ganz andere Dramen. Also zum Beispiel finden sie kaum noch Zeit für Tokyo Hotel. Die Band, die sie ja eigentlich bekannt gemacht hat. Und ein Wasserrohrbruch kommt zum Beispiel auch noch dazu. Also es ist jede Menge Chaos, jede Menge Drama, aber alles sehr, sehr, ja, amüsant von den beiden kommentiert.
Matchmaker, gibst du was wirklich, ja? Das ist dann wie so ein, wenn man genug Geld hat, dann geht man nicht auf eine App, um Partner zu finden, sondern dann wie so ein Immobilienmakler wird er engagiert und dann guckt der in seiner Kartei, ob er jemand hat für dich.
Der wird engagiert, dann gehst du dahin, dann sagst du, das und das hätte derjenige gerne und dann
Ja.
schaut er mal, ob er irgendwas hat, was in diese Richtung irgendwie gehen könnte. Wahrscheinlich auch in der Kartei, ne? Ich habe das in anderen Serien auch schon mal gesehen, wo es dann nicht nur über die App läuft, sondern tatsächlich, dass du dahin
Klar.
gehst und sagst, das und das hätte ich gerne. Auch bei How I Met Your Mother, wo wir es am Anfang schon mal angesprochen haben. Ted war da ja auch bei so einer Matchmakerin, die das Ganze dann irgendwie eintüten sollte. Aber ja, es ist sehr amüsant.
Okay, also Wasserrohrbruch hast du schon gerade erwähnt. Es soll dann, glaube ich, in späteren Folgen auch um die Waldbrände gehen in Los Angeles, ne? Also es wurde auch zu der Zeit ungefähr gedreht.
Genau, gedreht wurde zwischen Sommer 24 und Februar 25, ist also noch nicht so lange her und da fielen natürlich auch diese verheerenden Waldbrände rein, die ja rund um die Oscarverleihung in diesem Jahr auch tatsächlich in LA gewütet haben, vielen, vielen Leuten das Zuhause auch genommen haben und die beiden wohnen ja in LA, sind da hingezogen, nachdem das damals in Deutschland nicht mehr auszuhalten war mit dem Erfolg von Tokyo Hotel, sind sie mehr oder weniger dahin geflüchtet und dementsprechend ja. War das auch in ihrer Heimat ein Thema?
In den Folgen, die du bisher gesehen hast, würdest du sagen, dass da neue Facetten der beiden zum Vorschein kommen?
Ich weiß nicht, ob ich sie neu nennen würde, aber was ich finde, was massiv zum Vorschein kommt, ist diese wahnsinnig spannende Brüderdynamik, die zwischen den beiden herrscht. Weil das ist wirklich ein dauerhaftes Gekappel. Die wissen alles voneinander in irgendeiner Form. Heidi Klum, die ja mit Tom Kaulitz verheiratet ist, hat auch mal gesagt, wenn du den einen heiratest, weißt du, du heiratest den anderen mit. Weil diese Zwillingsdynamik ist halt was ganz Besonderes. Das findest du nur in diesen Geschwisterbeziehungen und das merkst du auch dieser Serie wahnsinnig an. Also du merkst, dass Tom die ganze Zeit so einen Beschützerinstinkt für Bill hat, der gleichzeitig auf Tom irgendwie rumhackt. Aber also da ist eine wahnsinnig ja, hochnehmende Dynamik, aber gleichzeitig merkst du, dass bei den beiden alles fein ist. Und das finde ich so angenehm. Die passen wirklich aufeinander auf. Das ist wirklich ein Team, ein starkes Team. Und das macht so wahnsinnig Spaß zuzugucken, wenn man sehen kann, wie es halt auch laufen kann bei Geschwistern. Und es läuft ja bei vielen nicht so, aber da kann es eben so laufen.
Das heißt, das sind dann auch eher so Kabbeleien, wenn es darum geht, ja, du bist eigentlich nur Bruder von. Oder
Ja.
sieht man manchmal auch Momente, dass es auch so eine Art Konkurrenzdenken gibt zwischen den beiden?
Nee, finde ich gar nicht, weil die einfach so wahnsinnig unterschiedlich sind. Also Bill ist ja so ein bisschen der Abgedrehte von den beiden. Tom wiederum derjenige,
Bisschen, ja.
der sich mit Heidi Klum jetzt nicht zur Ruhe gesetzt hat, aber definitiv der ruhigere von den beiden ist, ja auch der ältere, ganze 10 Minuten, wie sehr häufig thematisiert wird.
Ja.
Also du merkst, dass die wahnsinnig unterschiedlich sind und dadurch kann dieses Konkurrenzdenken auch gar nicht aufkommen. Was ich zum Beispiel spannend finde, ist auch dieses Finanzthema. Offensichtlich haben die ein gemeinsames Konto, was ich auch irgendwie irritierend finde. Aber dann
Ja.
ist Tom derjenige, der so ein bisschen aufpasst, was Bill da eigentlich macht. Also mit diesem Konto, weil der halt völlig abdreht. Der will dann einen neuen Pool haben, neuen Whirlpool und hier was neu und da was neu. Alles, was in seinem Privatleben schiefläuft, kompensiert er dann mit irgendwelchen Einkäufen und das findet Tom dann natürlich auch nicht so toll.
Hast du den Eindruck, dass dann manche Sachen auch gestellt sind, also einfach im Sinne der Produktion, dass das dann nicht unbedingt Toms Idee ist, so einen Matchmaker zu organisieren oder auch diese Sache mit dem gemeinsamen Konto? Und das ist natürlich toller Konflikt und zeigt auch die Beziehung zwischen den beiden. Wie fake wirkt das auf dich?
Das mit dem gemeinsamen Konto weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil das so eine massive Rolle spielt in der gesamten Serie, dass dann wirklich die ganze Serie in irgendeiner Form gestellt wäre. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Netflix da hin und wieder mal einen Input gegeben hat, was man machen könnte, um da halt auch
Storylines, ja.
um da eine Storyline reinzubekommen. Aber ehrlicherweise ist das nichts, was man den beiden übel nimmt. Weil selbst wenn da manche Szenen gestellt sind in irgendeiner Form, du gibst denen, glaube ich, was. Das ist so ein bisschen wie Impro-Theater, habe ich so das Gefühl. Du gibst denen was und die machen da was draus. Und die nehmen ja auch kein Blatt vor den Mund und sind dabei so authentisch ehrlich und das nimmt man denen. Man kann denen einfach nichts übel nehmen. Man verzeiht denen alles, wenn man das so sieht. Und deshalb ist, selbst wenn da hin und wieder was gestellt ist, und davon gehe ich fest aus, ist das in Ordnung. Weil, also, das ist genau das letztendlich auch, was wir sehen wollen. Und was ich für unseren Podcast ganz spannend finde, wir hatten ja neulich Späti hier
Ja.
thematisiert mit Wilson Gonzales und
Ja.
da spielt ja auch Bill mit. Der hat da ja eine kleine Rolle drin und zum Beispiel die Dreharbeiten von Späti werden da auch aufgegriffen in der
Okay.
Serie und begleitet. Und ich dachte, es hat so eine Metaebene, wenn du über die eine Serie hier geredet hast und jetzt über diese Serie das nochmal aus einer anderen Perspektive siehst. Und Bill sagt dann auch, dass er das komisch fand und dass er nicht so ganz verstanden hat, worum diese Serie ging. Aber naja, also der nimmt da wirklich kein Blatt vor den Mund und kritisiert das auch.
Was ich ja fast noch spannender finde als die Dynamik zwischen den beiden, zwischen Bill und Tom, ist die Beziehung zu den anderen Mitgliedern von Tokyo Hotel. Und da kommt ja schon im Trailer auch diese Spannung zum Tragen, ne? Dass die auch genervt sind, dass die Band anscheinend nur noch wirklich eine Nebenrolle spielt in deren Leben. Die wollen jetzt schon wieder auf Tour gehen, haben schon wieder kein neues Album, weil die anderen beiden keine Zeit finden, Sachen zu produzieren. Wie echt ist das? Weil auch dann ja Bill sagt ja auch so eine Sache, von wegen, hört mal zu, ich bin hier der Goldesel, ohne mich geht gar nichts in der Band, weil er halt der Frontman ist.
Ja, das wirkt wie so ein krasser Konflikt, der da aufkommt. Das ist bestimmt auch ein Konflikt, aber das wird nicht so hochgeschaukelt in der Serie. Also du merkst, weil die beiden halt auch in ihrem Umgang so ironisch und locker leicht sind, dass man denen auch selbst, wenn man mit denen zusammenarbeitet, nicht viel böse nehmen kann. Du hast diese Dynamik in der Band, da siehst du, dass die dann anfangen, sich wirklich Blöcke freizuräumen und zu sagen, wir müssen da jetzt was für die Band tun, weil die Band ist der Grund dafür, dass ihr auch so erfolgreich seid. Deshalb müssen wir die Band jetzt wieder mal so ein bisschen ja, in Schwung bringen. Und du merkst einfach, dass ja, dass die Prioritäten sich bei den beiden so ein bisschen verschoben haben, durch Netflix, durch irgendwelche anderen Projekte, wo ich mich manchmal frage, was diese Projekte eigentlich sind. Weil sein Projekt ist so der Hausbau. Das ist sowas, was ich manchmal nicht so ganz verstehe, womit die eigentlich ihr Geld verdienen, was sie da in massiven.
Stimmt, das hatten wir schon mal das Thema, ne?
Das
Das
hatten wir schon
frage
mal
ich
das
mich auch,
Thema.
ne? Ja,
Das hat sich
also.
mir auch noch nicht so ganz erschlossen. Ich weiß ja nicht, wie viel Netflix zahlt. Und klar haben sie auch den Podcast, mit dem sie einiges verdienen werden. Aber womit die darüber hinaus ihr Geld verdienen, ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht,
Und
dass
aber
Tokio die Einnahmequelle ist.
vielleicht ist ja auch Bill so im Geheimen das totale Finanzgenie, der irgendwie rechtzeitig in Bitcoins und so weiter, ne? Also, wer weiß
Vielleicht,
es.
ja. Vielleicht.
Also, du. Höre ich so raus, du bist voll dafür im Fields Staffel 2. Du warst ja vor Staffel 1 warst du ja eher ein bisschen skeptisch den beiden gegenübergestellt.
Ja, also ganz ehrlich, ich war nie Tokyo Hotel Fan. Ich fand die beide immer ein bisschen anstrengend. Und jetzt habe ich diese Serie gesehen und die erste Staffel, jetzt die zweite Staffel, und ich bin so kurz davor, mir auch diesen Podcast anzuhören. Ja, also es macht
Unseren Partner-Podcast, meinst du?
unseren Partner-Podcast Kaulitz, genau. Nein,
Die
es
will man ein
macht.
bisschen pushen wollen, ne? Also
Ja.
kann man auch mal ein bisschen
Die brauchen
Support
den
rübergeben.
Traffic auch, ja. Ich bin mir
Ja.
ganz sicher, die brauchen den nötiger als wir. Nein, also ganz ehrlich, das macht total Spaß. Man nimmt dem nicht übel, dass das irgendwie vielleicht hin und wieder mal gestellt ist. Die beiden nehmen kein Blatt vor den Mund. Und es ist einfach wirklich wunderbare Feierabendunterhaltung, wo du sagst, da kann ich abends vor dem Fernseher oder vor dem Tablet oder vor was auch immer einfach mal abschalten. Also ich bin durch diese Serie wirklich so ein bisschen zum Fan geworden.
Ihr habt es gehört, Melanie empfiehlt Kaulitz und Kaulitz zweite Staffel ist ab jetzt bei Netflix verfügbar. Nochmal ein Tipp von mir. Es gibt auf YouTube eine ganz, ganz tolle Doku über Tokyo Hotel. Und das sage ich als Nicht-Fan, sondern da ging es auch schon erstmals. Das heißt Hinter der Welt, Hinter die Welt. Und da ging es auch um die Dynamik zwischen den beiden, die in Magdeburg geblieben sind und dem Leben in LA von Bill und Tom. Also super spannende Banddynamik, selbst für Leute, die mit der Musik nichts anfangen können. Nach dem Titelbashing, das ich ja vornehmlich betrieben habe in den vergangenen Folgen, muss ich jetzt mal ein Kompliment machen, weil wir haben eine Serie jetzt im Angebot, die heißt Warum ich? Und ich finde, das ist echt ein cooler Titel. Ist ab jetzt in der Mediathek verfügbar. 6 Folgen. Melanie, du hast mit Charlie Hübner, einem der Hauptdarsteller, gesprochen. Und ich finde, der Titel passt echt gut, weil du kannst jetzt ein bisschen was darüber sagen, was in dieser Serie eigentlich genau passiert.
Ja, es geht so ein bisschen um diese Alltagsfrage, die wir uns vielleicht alle irgendwann mal jeden Tag stellen, sei es an der Supermarktkasse, wo sich gerade irgendwie 30 Leute vorgedrängelt haben, bevor nebenan die nächste Kasse aufgemacht wird. Es geht um dieses Thema, warum ich als einfache Alltagsfrage in manchen Dingen, die mal passieren. Und da hat die ARD jetzt eine Anthologieserie draus gemacht. Und zwar sind es 6 Folgen, die 6 verschiedene Themen behandeln, die sich jedes Mal mit dieser Thematik befassen. In einer davon spielt zum Beispiel Charlie Hübner die Hauptrolle. Ein abgehalfterter Cowboy-Schlager-Star, der mittlerweile in einem Wohnwagen lebt, auf einem Parkplatz, auch wider Willen von diesem Besitzer, dem das Ganze da gehört, und der wirklich auf Wohnzimmerkonzerte geht und da ja auf Andrea Sawatzki trifft einen Tag und dann ein sehr skurriles Wohnzimmerkonzert durchlebt. Das ist nur ein Beispiel. Also wir haben dann auch so Fälle, wie zum Beispiel ein Mann, der eben entführt wird und mit seinem Entführer dann wirklich durch die Straßen rast, wo er sich dann auch fragt, warum hat das jetzt ausgerechnet mich getroffen, dass ich jetzt in diesem Auto sitzen muss. Also es sind ganz viele Einzelszenarien, wo du sagst, spannend, ja, aufbereitet.
Ist ja auch die Ironie, dass man sich ja dann eben nicht fragt, warum ich nicht? Also wenn mal was Gutes passiert, ne? Oder wenn anderen irgendwas Schlimmes passiert.
Ja, hast du recht. Ich weiß nicht, ob man dann undankbar ist, das vielleicht auch nicht, aber man hinterfragt das einfach nicht in dem Moment.
Wie ist denn so die Bandbreite? Haben die alle so die gleiche Farbe, Stimmung und Tonalität? Oder gibt es da auch Dramatisches oder Thrillermäßiges? Oder ist das alles dieser schwarze Humor?
Das ist alles ziemlich schwarzer Humor. Ich finde, du hast es teilweise so ein bisschen unterschiedlich angehaucht. Dadurch, dass Charlie Hübner jetzt zum Beispiel einen Cowboy spielt, hast du da so ein bisschen Western-Feeling mit drin. In anderen einzelnen Folgen hast du vielleicht so ein bisschen Science-Fiction-Feeling. Das geht in alle Richtungen so ein bisschen rein. Aber ist, und das durch die Bank weg, wirklich sehr dramatisch. weil du bei allen irgendwie so ein Turnaround hast. Also lauter solche Szenarien, wo du wirklich sagst, das ist jetzt sehr dramatisch, was da passiert.
Also Charlie Hübner haben wir schon gehört, ist dabei, mit dem hast du gesprochen. Wer ist noch dabei und wer ist so der Macher im Hintergrund? Das ist ja dann doch auch jemand, der schon eine gewisse Vergangenheit bei Serien hat.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese namhafte Besetzung, die wir dabei haben, die nämlich besteht aus Leuten wie Bjarne Mädel, der eine Rolle spielt, Nora Waldstätten ist dabei, Katharina Thalbach, Detlef Buck, Andrea Sawatzki habe ich schon angesprochen, Charlie Hübner eben, also wirklich große deutsche Schauspieler, die sich hier die Ehre geben, unter der Regie von David Chalko, der ja für diesen schwarzen Humor auch wirklich so ein bisschen bekannt ist, in der Vergangenheit Sachen gemacht hat wie Kafka, die Serie, oder auch das Remake, die Wiederauflage von M, Eine Stadt sucht einen Mörder. Ich habe die Serie gesehen beim Filmfest Hamburg damals, da hat die
Okay.
Premiere gefeiert und da war er auch da und da hat er halt auch sehr geäußert, dass er auch dankbar ist, dass man natürlich jetzt in der ARD-Mediathek beispielsweise auch mal Neues probieren kann. Sachen, die vielleicht vorher in der Form nicht möglich gewesen sind, durch das Format Mediathek jetzt aber eben entsprechend möglich sind.
Das auf alle Fälle. Das ist ja ein bisschen sperriger, ne? Und noch ein bisschen nischiger. Gibt es irgendwas für Leute, die jetzt noch nie was von ihm gesehen haben? Gibt es irgendwas, womit du das vergleichen könntest in Deutschland oder auch im Ausland, dass man so eine Hausnummer hat?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, dass man das vielleicht so ein bisschen vergleichen kann mit ganz vielen ZDF-Neo-Produktionen. Also ein Name fällt mir jetzt gerade auch nicht so richtig ein, aber die halt auch alle so ein bisschen nischiger sind, so ein bisschen verkopfter. Also das ist jetzt wirklich nichts, wo du sagst, das schaust du dir. Also das würden die jetzt nicht in der ARD Primetime senden, sagen wir mal so.
Okay.
Also das ist so eine Serie für den etwas späteren Abend, die tatsächlich ein bisschen nischig ist. Oder so den Formaten aus dem Fernsehspiel beim ZDF vielleicht so ein bisschen ähnelt, wo du sagst, da probieren sich Leute mal so ein bisschen aus. Das ist das jetzt auch. Aber wenn man sich darauf einlässt, und das muss man auf jeden Fall machen, ist das auf jeden Fall was, wo man sagt, das weitet den eigenen Horizont vielleicht mal so ein bisschen.
Möchtest du noch was sagen, bevor wir uns dein Interview anhören mit Charlie Hübner?
Ja, also ich finde, Charlie Hübner ist halt immer ein Charakterdarsteller, sagen wir mal so. Spielt ja auch viel Theater. Darüber haben wir in dem Gespräch natürlich auch gesprochen. Dann über die Arbeit mit David Chalko, wo er natürlich auch gesagt hat, dass man da nicht Nein sagt, wenn der ruft, dass das schon ein Riesengeschenk ist. Und natürlich auch über das Format Mediathek, inwieweit das neue Chancen auch öffnet für Serien- und Filmformate. Charlie Hübner ist zu Gast bei All You Can Stream. Ich freue mich sehr, dass er heute zum ersten Mal dabei ist. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir sprechen über die ARD-Serie Warum ich? Und da drängt sich jetzt natürlich bei mir als allererstes die Frage auf, was war das letzte Mal, dass Sie gedacht haben, warum ich?
Als David Chalko mir das Drehbuch geschickt hat mit dieser tollen Rolle, dachte ich, warum ich? Das war das letzte Mal, wo diese Frage taucht ja immer wieder auf im Leben, ne? Also mir fällt immer die Anekdote ein. Mein erster Kinofilm war ein Fußballfilm, wo ich mich freute, dass ich mal Kinofilm machen darf. Und dann hatten wir ein Trainingsspiel für diese Szene und dann wurde mir von einem aus dem Staff beim Trainingsspiel der Fuß gebrochen. Und dann dachte ich auch, warum denn jetzt ich?
Sie spielen einen Country-Sänger in der Serie und
Ja.
der sich mit Wohnzimmerkonzerten über Wasser hält. Und da habe ich so diesen Moment gehabt, also ich finde, sie passen so richtig perfekt in diese Rolle. Ich habe das gesehen und gedacht, ja, das passt, das ist einfach 1A. Was war denn jetzt so das, was sie an der Figur ja, fasziniert hat?
Na, dass das eine Welt ist, die ich eigentlich gar nicht kenne. Ich singe gerne, ich weiß aber, dass ich nicht der begnadetste Sänger bin. Also diese sozusagen Halbkraft, die da drin liegt, auch musikalisch, dass es jetzt nicht Franz Schubert ist oder sowas, sondern dieses aus der Hüfte in so einen Rock'n'Roll rein, das fand ich toll, dass man das mal vor der Kamera spielen darf. Und diese Welt ist mir sowas von unvertraut. Und als ich einfach im Vorfeld mich dann damit anfing zu befassen, wie viel Trucker-Musiker es gibt in der ganzen Welt, allein in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, dass das ja auch wirklich ein Markt ist, der dick ist, aber auch mit vielen Gestalten voll, die damit so also gerade so über Wasser kommen. Das hat mich wirklich fasziniert. Das ist ja irre. Und wie viel Selbsteinrede es auch braucht, das Ding durchzuziehen.
Ich habe die Folge gesehen auf dem Filmfest Hamburg. Da haben sie, glaube ich, auch
Ja.
Premiere gefeiert. Da waren sie auch
Ja.
dabei. Und ich habe da gesessen und habe Andrea Sawatzki gesehen und mir haben sich so wirklich die Nackenhaare aufgestellt. Ich finde sie wahnsinnig gruselig. Wie ging Ihnen das beim Dreh? Hatten Sie auch so diese Momente, wo Sie gedacht haben, oh Gott, die Frau im Arken jagt mir jetzt wirklich Angst ein?
Na, wenn sie spielt, auf jeden Fall. Das ist ja auch so gewollt. Ansonsten war es ein unglaublich harmonischer Dreh. Ist ja eine hochprofessionelle Kollegin, mit der man wirklich weit gehen kann. Und sie hatte einfach auch total Spaß an diesem surrealen, morbiden Humor von David Chalko. Und wir hatten da wirklich tolle Tage zusammen. Es war eine richtig schöne Arbeit.
David Chalko hat Regie geführt. Sie haben in Kafka, glaube ich, zuletzt mit ihm zusammengearbeitet. Was macht die Arbeit mit ihm denn so besonders? Weil das ist ja schon irgendwie ein eigener Stil, den er auch verfolgt.
Ich kann das ja nur, also wir haben jetzt in der Form ja wirklich erst nur kurz, also wir hatten noch kein großes Werk. Ich kenne ihn eben auch noch als Produzent für den Element of Crime Film, Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Mit David empfinde ich eigentlich alles, was wir zusammen erleben, ob das zusammen essen gehen, Wein trinken, quatschen oder arbeiten, ein fortlaufendes Gespräch unter zwei wirklich Gleichgesinnten, fast Brüder. Also ich habe wirklich brüderliche Empfindungen für David und finde das eine ganz große, herausragende künstlerische Person, auch ein toller Zeitgenosse und ich empfinde das überhaupt nicht als Arbeit. Gar nicht. Das ist vielleicht dann das, was ihn unterscheidet von anderen, mit denen ich auch gerne arbeite, sondern es ist eigentlich ein permanentes Gespräch und zwischendrin haben wir im Gaudi.
Ich finde das Gesamtkonzept von dieser Serie irgendwie ganz spannend, weil das ist ja sowas, was man jetzt in der ARD jetzt eigentlich gar nicht so unbedingt vermuten würde. Haben Sie das Gefühl, dass dadurch, dass es diese Mediatheken jetzt gibt, dass da auch mehr kreative Spielräume sich öffnen für neue Inhalte?
Ja, auf jeden Fall schon. Das wird ja sozusagen von den globalen Streamern gibt es ja immer wieder Impulse, die man dann mit rüberholt in den heimatlichen Markt, weil das ja wirklich etwas ist, was ja auch in einer permanenten Entwicklung ist. Und natürlich hast du dadurch, dass du nicht sozusagen an so Sendeformate gebunden bist, rein von der Zeit her schon alleine, kannst du freier damit umgehen. Du kannst so eine Serie ja auch in einer anderen Reihenfolge gucken. So, ist ja auch spannend. Und du kannst das Ding in einem Wusch gucken. Das ist das Tolle an den Mediatheken. Und dadurch habe ich auch tatsächlich den Eindruck, im Kleinen wie auch im Größeren, dass das eine Spielwiese ist, die wirklich öfter und auch kreativer genutzt wird, weil man nicht irgendwelche Erwartungen erfüllen muss mit einem Mittwochabendfilm oder einem Sonntagabendfilm oder einem Freitagabendfilm, sondern man kann auch mal was wagen. ZDF Neo macht das ja auch. Und das ist ganz wichtig, weil wir ja, da kommen ja auch viele junge Menschen nach, die wir ja auch unterhalten wollen mit Fernsehfilmen oder Kinofilmen. Und dafür sind diese Mediatheken tolle Wiesen, um zu gucken, was da so da ist. Also man merkt das ja selber am Verhalten. Man guckt da mal rein und man findet etwas von 2018 oder 19, und man gar nicht wusste, dass es da ist und guckt das. Und das finde ich dann toll. Das ist wie so eine Bibliothek quasi.
Ja.
Filmothek.
Finde es ganz spannend, weil Deutschland ist ja wirklich Krimiland. Also wenn man das so sich anschaut und auch gerade wenn ich so in meinem Umfeld frage, auch bei jüngeren Leuten irgendwie, dann höre ich ganz oft, ja, es sind ja nur Krimis, die da im Fernsehen laufen. Sie haben das jetzt natürlich auch sehr, sehr lange in irgendeiner Form mit geprägt, durch den Polizeiruf auch. Wünschen Sie sich da manchmal mehr Mut von den Sendeanstalten, vielleicht auch irgendwie mal was Neues zu wagen? Oder ist es schon so, dass Sie sagen, es sind etablierte Formate, das ist auch gut, dass wir die haben?
Ich bin immer für Mut für was Neues, weil also das gehört einfach zum Menschsein dazu und auch zur Unterhaltung. Also sonst würden wir ja jetzt noch Varieté-Theater machen, wie 1890 in Nordamerika. Da ist ja auch immer was Neues gekommen, ohne dass jetzt die Drei-Groschen-Oper nicht gegeben, sowas, ohne dass jetzt Beckett nicht gegeben. Also dieses Denken gehört dazu und es ist wie im Leben ja auch, es muss progressive Kräfte geben und die das andere verwalten, was sich als gut erwiesen hat. Und im Moment würde ich sagen, wenn es eine Zeit gibt, wo man wirklich was wagen kann, auch auf allen Sendeplätzen, ist es im Moment, weil durch die internationalen Streamer und dass die auch für uns alle lesbar sind, das war ja in den 70er, 80ern völlig unmöglich zu gucken, was in anderen Kontinenten an Fernsehen los war. Es sei denn, man hatte irgendwie spezielle Antennen und Verbindungen. Das ist ja wie ein globaler Austausch, formal und inhaltlich. Und das ist ja, also das hat schon fast gar nichts mehr mit Mut zu tun, sondern man kann das für sich dann immer gucken, was hier gut passt. Und das sind eben nicht nur Krimis. Viele Menschen erleben ja sehr unkriminelles Leben, erleben ja im Leben Höhepunkte, die nichts, aber auch gar nichts mit Gewalt zu tun haben. Und das ist, ja, also ich bin immer für Mut. So würde ich es jetzt mal kurz antworten.
Sie haben gesagt, Sie sind gerade sogar auch in Theaterproben unterwegs. Sie spielen ja wahnsinnig viel Theater. Und was ich jetzt im Vergleich zu dieser Serie und zu Ihrer Figur ganz spannend fand, er hat ja auch die Bühne bei diesen Wohnzimmerkonzerten in irgendeiner Form. Und er hat da jetzt erstmal nur Andrea Sawatzki. Und Sie kennen das natürlich auch mit einem ganz großen Publikum. Da habe ich mich gefragt, was ist denn leichter? Ist es wirklich dieses kleine Publikum zu bedienen oder eben dieses große Publikum auf einer großen Theaterbühne?
Es sind wie zwei verschiedene Aufgaben. Das eine ist, also in so einem Haus wie dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, wenn das voll ist, dann ist sozusagen der ganze Zuschauerraum ist wie ein großer Partner oder eine große Partnerin, diese 1200 Menschen. Wenn du in so einem Wohnzimmerkonzert, ich habe auch als Zuschauer mal welche erlebt, das ist ja so klar, also man weiß ja genau, wen man vor sich hat. Es ist sozusagen viel persönlicher. Und das ist eine andere Art von Aufregung. Also bei Andrea hatte ich das jetzt nicht, weil ich Andrea auch schätze und gut kenne. Und dadurch war es eher so ein Spaß, das für sie zu machen als Charlie. Und in der Rolle natürlich, dass er da drüber steht mit drei Bier im Bauch, ne? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste sozusagen, ich biete das an und singe jetzt, sag ich mal, Franz Schubert und Nick Cave aus meinem Programm vor zwei Leuten im Wohnzimmer, da würde mir echt die Muffe gehen. Weil wenn die zwei das dann nicht gut finden, das ist kein schöner Abend.
Ich fand das,
Ich fand
wie
das
gesagt.
wirklich, ich fände das wirklich sehr aufregend. Also wenn ich jetzt mir das vorstelle, finde ich das viel aufregender als im Deutschen Schauspielhaus vor 1200 Leuten etwas zu spielen, wo ich mir nicht sicher bin.
Ja, aber wie gesagt, ich war beim Filmfest da und da ist ja jetzt nochmal der Unterschied, da hat man ja auch die Wirkung direkt durchs Publikum, aber Sie sehen sich dann ja bei diesen Premieren auch erstmal selber, während Sie beim Schauspielhaus ja selber auf der Bühne stehen und quasi direkt die Resonanz kriegen. Wo ist da für Sie der Unterschied, wenn Sie sich das vielleicht, wenn Sie sich selber auch auf der Leinwand anschauen und dann parallel diese Publikumsreaktion haben? Ist das dann nochmal in irgendeiner Form was Besonderes?
Das ist schön, wenn es aufgeht. Das ist immer eine große Freude. Also wenn gerade bei komischen Stoffen die Pointen sitzen oder bei tragischen Stoffen die Stille steht. Hier war es jetzt so, dass ich es nicht glauben konnte, dass sie das wirklich gemacht haben, weil ich es so bizarr finde. Es ist eine so skurrile, seltsame Atmosphäre und es ist eine so tragische Figur. Ich finde es ganz toll, was David Bennett da spielt als mein vermeintlicher, aber vielleicht doch echter Freund, der einzige, den ich noch habe. Ja, und auch diese ganze Setting mit dieser Cowboy-Nummer, das ist schon sehr, da war ich jetzt eher fasziniert von dem, wie David das angezündet hat. Und die Figur, ich kann mich überhaupt nicht gut gucken im Fernsehen und auf der Leinwand. Ich sage immer, man sieht eh nur das, was nicht klappt. Das, was funktioniert, die Pointen oder das, wo ich selber auch sage, das gefällt mir, das ist ja in dem Rahmen, den ich so vorher für mich schon gesteckt habe. Das ist quasi die empfundene Nulllinie. Und nach oben gibt es aber keine Kante, sondern es ist immer nur das, was irgendwie für mich nicht hinhaut. Das ist immer eine Negativempfindung. Und bei der Vorführung dieses Filmes hatte ich aber Ziel Nulllinie.
Ja.
Doch, doch, ich habe mich auch gefreut über die Resonanz an dem Abend in dem Saal. Das war schön.
Ist das irgendwie immer noch, was bedeuten diese Filmfeste eigentlich für die Produktion, wenn ich das mal so formulieren kann? Ist das irgendwie, geht es da um Reichweite oder ist das für Sie als Schauspieler wirklich diese Premierenatmosphäre, die man da nur hat?
Na, es ist ja ein Festival, ist ja immer eine Art Kuratorium, die sozusagen einen speziellen Blick für eine Stadt haben oder für ein Thema oder es sind oft Spezialistinnen. Und wenn die dann sagen, wir finden das würdig, das jetzt hier zu zeigen, vor unser hanseatischem Publikum, diese Sache hier aufzutischen und weil wir das qualitativ gut finden, dann ist das immer so eine Ehre. Und diese Festivals, ich erlebe die selten als einen Ort, einen Austausch unter Künstlern, sondern gerade diese Festivals wie München oder Hamburg sind auch Publikumsfestivals. Und da gucken, also Kinofilm ist ja nochmal was anderes, aber da ist auf einmal eine ganz andere Publikumsmischung. Und gerade sowas wie, warum ich vor Publikum zu zeigen, macht total Sinn. So wie früher auch die Sachen von Tatortreiniger oder so, weil die sind auf Publikum geschnitzt. Und warum soll man dem Publikum das verweigern, dass man gemeinsam in einem großen Raum lacht? Das ist ja in Zeiten wie diesen mit das Gesündeste überhaupt.
Sie haben eben gesagt, Sie hatten auch schon mal Wohnzimmerkonzerte bei sich oder irgendwo anders miterleben dürfen. Wen
Ja.
würden Sie sich denn einladen, wenn Sie die Entscheidungsmöglichkeit hätten, eins schauen zu dürfen?
Oha, das ist eine gute Frage. Es tauchte komischerweise intuitiv Billie Eilish auf, obwohl ich gar nicht jetzt der Fan bin.
Ja.
Aber die erste Person, die auftaucht, als die Frage erschienen war, Billie Eilish. Ich lasse das mal so stehen. Das ist ja eine großartige Künstlerin. Und ich weiß gar nicht, ob mein Wohnzimmer vom Raum her reichen würde.
Das nehme ich mal als Schlusswort. Charlie, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich habe auch zu danken. Schönen Tag noch, ne?
Der 27. Juni wird ein ganz großer Tag in der Streaming-Geschichte, weil Zuschauer und Fans freuen sich natürlich auf die finale Staffel von Squid Game. Und Netflix wird es, glaube ich, auch ein denkwürdiger Tag, weil die freuen sich überhaupt nicht, weil es ist die letzte Staffel. Und das heißt, die verlieren ihren weltweit größten Hit. Und dazu, zu diesem Thema, freue ich mich, unseren Kollegen Dirk zu begrüßen. Hallo Dirk.
Hallo, freut mich auch.
Ja, schön, dass du mal wieder da warst, dass du mal wieder reinschaust in unseren Podcast. Du bist natürlich Squid Game-Experte und hast als solcher mit einem der Hauptdarsteller gesprochen, mit dem Frontman. Vorhin hatten wir schon mal über einen Frontman gesprochen, da ging es um Bill Kaulitz, aber der Frontman ist ein anderer. Also Lee Byung-hun, der spielt ja den Bösewicht eigentlich von Squid Game. 6 Folgen erscheinen jetzt mit der finalen Staffel. Ich sag noch mal ganz kurz, worum es geht für Leute, die jetzt Squid Game wirklich zum allerersten Mal hören. Also es ist eine koreanische Serie über ein sehr, sehr perverses und blutiges Spiel, bei dem der Gewinner unfassbar viel gewinnen kann, aber auch unfassbar viel verlieren kann, weil die Verlierer sterben alle. Und vielleicht kannst du uns, bevor wir nochmal über das Interview, was du geführt hast, sprechen können, vielleicht nochmal abholen, so als Erinnerung. Zweite Staffel war so um Weihnachten rum. Wo sind wir jetzt am Ende von Staffel 2 und wo setzt dann Staffel 3 ein, die du ja schon gesehen hast, aber noch nicht komplett, ne? Kannst du mir kurz mal sagen,
Nee,
wie viel hast
ich
du
glaube,
gesehen?
3 Folgen waren das. Das war so ein bisschen Mission Impossible. Nach dem Schauen lösen sie sich wieder von selber auf. Nee, ich hatte so für ein paar Tage Zugang, durfte ich reingucken. Und das waren, glaube ich, 3 Folgen. Ist schon wieder ein bisschen länger her. Genau, so die Hälfte, glaube ich, durfte ich gucken. Und die ganzen Konflikte werden natürlich ausgebreitet. Es spitzt sich alles viel mehr zu. Also diese ganzen Konstellationen, es sind ja Spieler dabei, Mutter-Sohn-Konstellation oder auch eine Schwangere und ihr Ex und alles, was da passieren kann, passiert dann tatsächlich. Also ich darf nichts verraten mal wieder, aber man kann sich vorstellen, in welche Richtung das gehen wird. Und ja, wie gesagt, es ist Anfang der dritten Staffel ist eigentlich wäre es die Fortsetzung der zweiten Staffel, Teil 2 müsste man es eigentlich nennen, weil das wirklich gar nicht auf kein richtiges Ende gab in der zweiten Staffel. Wir sind an dem Punkt, dass die Rebellion gescheitert ist. Es sind 35 Leute bei diesem Aufstand gegen den Frontman und seine Schergen eliminiert worden. Und nun heißt es wieder, sich aufrappeln. Also Gi-hun wird in, also dieser Spieler, der da wieder mit dabei ist und das Ganze stoppen will, der ist landet wieder in dieser Halle bei den Spielern und wird in einem Sarg dahin transportiert. Also erstmal denken alle, er ist tot, aber er öffnet dann die Augen und dann ist es für die schon mal ein gutes Zeichen, die mit ihm zusammen mithalten sozusagen und auch das Spiel aufhalten wollen. Das sind ja immer noch verschiedene Fraktionen da, die einen wollen weiterspielen und das wird tatsächlich auch passieren. So viel darf man verraten. Also es wird weiter grausame Spiele geben. Und ja, aber Jihun ist erstmal völlig am Boden zerstört, dass es nicht geklappt hat mit dem Aufstand, aber genau, er gibt trotzdem nicht auf. Und das Lustige ist, der Frontmann lässt ihn auch weiter spielen. Also er hätte ja schon Gelegenheit gehabt, ihn auch zu töten oder töten zu lassen. Aber er spielt da so sein eigenes Spiel. Und ich glaube, also der Schauspieler meinte da auch im Interview, er will sehen, wie weit Gi-hun kommt sozusagen und ob er vielleicht doch mit der Annahme richtig geht, dass es trotzdem noch eine Hoffnung gibt und das Gute im Menschen existiert sozusagen. Und er lässt ihn noch so ein bisschen zappeln sozusagen und wir gucken, schafft er es irgendwie seine Leute da irgendwie mitzureißen oder nicht.
Wir haben ja gerade schon über diese Geheimhaltungsmaßnahmen gesprochen. Musstest du viel unterschreiben eigentlich, dass du jetzt ganz vorsichtig
Tatsächlich,
formulierst
ja, ich
und
würde so gerne was noch sagen, irgendwie was weitere Projekte angeht, weil da geht, nein, ich darf es nicht sagen.
oh.
Also ja, es ist, wenn man das guckt, dann wird man wahrscheinlich schlauer am Ende, wie es trotzdem weitergeht, auch wenn das jetzt die letzte Staffel ist. Also der Regisseur sagt, er möchte nicht weitermachen.
Okay. Lass uns
Ja,
doch,
genau.
dann lass uns das doch vielleicht nochmal kurz zurückstellen. Darfst du sagen oder weißt du, welche neuen Spiele, weil das waren ja auch so mal die Attraktionen, diese bizarren Attraktionen, was für Kinderspiele
Ja.
dann diese Leute absolvieren müssen in den neuen
Es sind
Staffeln?
tatsächlich Spiele, die auch Europäer diesmal kennen. Also es sind nicht so exotische Sachen, zumindest die, die ich sehen konnte.
Mhm.
Ja, Spiele, die man hier auch spielt als Kind, die dann allerdings tödlich enden, werden hier gespielt. Mehr darf ich, glaube ich, nicht sagen. Es gibt, eins darf man sagen, das kommt, glaube ich, auch in diesem Teaser schon vor, das Seilspringen. Da hat auch diese große, fiese Puppe ihren Auftritt wieder. Jung-hi heißt sie, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man die richtig ausspricht. Und sie bringt diesmal einen Freund mit, Chul-Soo, mit dem sie dann das Seil schwingt. Und ja, genau, das ist natürlich dann auch eine tödliche Variante.
Natürlich. Sag mal, diese Interviews, wir haben ja beide schon auch mal Interviews mit Koreanern geführt, mit Darstellern. Und beschreib doch mal, wie so ein Interview dann abläuft, weil das ist ja ein bisschen anders als die Interviews, die wir normalerweise entweder auf Deutsch oder auf Englisch führen.
Ja, das ist tatsächlich auf Koreanisch geführt worden und mit einer nicht Simultanübersetzerin, sondern mit einer Dolmetscherin. Also die hat erstmal den Schauspieler sprechen lassen und man sitzt da, das ist immer ein bisschen strange, wenn man da als Interviewpartner sitzt und eigentlich nicht versteht, was er sagt und man möchte eigentlich immer so ein bisschen Emotionen zeigen oder mitgehen und reagieren auf das, was er sagt, weil das total strange ist. Sonst irgendwie, man sieht sich ja jetzt auch in diesen Zoom-Calls immer und ja, man sitzt, kann da irgendwie nicht drauf reagieren und dann halt nur zeitversetzt irgendwie, wenn die Dolmetscherin dann auf Englisch das Ganze nochmal erzählt, sozusagen für mich dann verständlich. Und genau, ja, es ist ein bisschen skurril. Und dann bei To Doom habe ich gesehen, sind sie dann auch alle aufgetreten und konnten auf einmal Englisch sprechen. Aber das war dann ja auch, denke ich mal, abgelesen vom Teleprompter und das ist dann nochmal eine andere Geschichte.
Ja, das glaube ich auch, ne, dass das dann auch geprobt ist, ne, und genau ausformuliert, weil die natürlich auch Gefahr laufen, irgendwelche Spoiler zu verraten.
Ja, ach, stimmt auch wieder. Ja, da wurde ich auch noch einmal zurückgepfiffen. Da kam dann nochmal eine Ansage, ja, diese Antwort bitte nur in Teilen verwenden und so. Da ging es dann auch tatsächlich um ein Spiel, was noch nicht genannt werden darf.
Okay. Und diese Dolmetscher-Barriere, die man dann noch hat, ne, das ist ja auch so, dass man so ein bisschen misstrauisch wird, wenn sich die Länge der Antwort des Interviewpartners dann deutlich unterscheidet von der Antwort der Dolmetscherin.
Ja, das ist dann manchmal verdächtig, aber das war ungefähr in gleicher Länge, ja.
Okay. Worüber hast du denn jetzt inhaltlich nochmal mit ihm gesprochen?
Ich habe mit ihm zum einen, was wir schon besprochen hatten, diese Beziehung zu seinem Widersacher sozusagen, also warum der Frontmann ihn am Leben hält und aber auch die Beziehung zu seinem Bruder. Das ist ja auch ganz interessant, ist ja noch ein anderer Handlungsstrang. Da gibt es ja diesen Ex-Polizisten, der von außen immer versucht, diesen Ort wiederzufinden, diese mysteriöse Spielinsel und mit diesem Kapitän Park heißt er, glaube ich, unermüdlich da auf die Suche geht. Und habe ich ihn auch gefragt, da ist er ja auch eigentlich darauf. Also er würde auch im Ernstfall seinen Bruder töten, um dieses Spiel zu schützen. Und da habe ich ihn gefragt, warum er das macht. Und da meinte der Schauspieler, dass der Frontmann seinen Bruder eigentlich nicht in dieser Spielwelt sehen will. Und er warnt ihn ja eigentlich auch, dass er ihn nicht finden soll, weil er ihn sonst töten muss, um ihn vor dieser auch grausamen Welt zu bewahren. Genau.
Du hast ja das Ende noch nicht gesehen. Insofern kannst du eigentlich jetzt sehr, sehr frei sagen, was du glaubst, wie die Serie enden wird, jetzt in Staffel 3.
Ja, ich habe auch schon gestern drüber nachgedacht. Also eigentlich braucht die Welt ja so ein Happy End gerade, ne? Und ich glaube, der Regisseur versucht das auch ohne zu cheesy zu werden. Und es gibt ja auch herbe Verluste, glaube ich, bis zum Schluss. Also man wird geliebte Charaktere verlieren. Also allzu happy wird das nicht werden, aber es wird, glaube ich, noch so einen Silberstreif am Horizont geben, dass man da jetzt nicht allzu deprimiert rausgehen wird. Und ja, also so prognosemäßig habe ich ihn auch gefragt, so allgemein, ja, wie werden wir aus diesem Finale rausgehen als Zuschauer? Und da hat der Schauspieler des Frontmanns gesagt, ja, auch es wird zweiteilig sein. Also, und es wird auf jeden Fall doppelt so intensiv werden wie in Staffel 2.
Wie sicher bist du dir denn persönlich? Also wird ja als finale Staffel angekündigt. Wie sicher bist du dir denn, dass es keine Staffel 4 geben wird?
Das hat, glaube ich, schon auch. Also, das wurde auch vom Regisseur schon relativ deutlich gesagt, dass er eigentlich schon alles erzählt hat, was er erzählen wollte mit dieser Staffel. Natürlich gibt es immer noch die Hintertür, ein Spin-off zu machen. Also es gibt Sachen, die noch nicht auserzählt sind, auch zum Frontmann. Die Vorgeschichte ist natürlich auch sehr spannend, wie er da wirklich Frontmann wurde. Und es ist schon einiges angedeutet gewesen, aber so richtig auserzählt, wie gesagt, ist es noch nicht. Und es gibt ja immer noch diese Gerüchte, dass David Fincher, der 7-Regisseur, der ja auch einen Netflix-Vertrag hat, glaube ich, immer noch, dass der schon an einer USA-Variante des Squid Games arbeitet. Und natürlich dieses Reality-Ding in diese Game-Show, die es auch schon mal gab, die wird, glaube ich, auch fortgesetzt werden. Und da denke ich mal auch, dass relativ bald nach Veröffentlichung der Staffel 3 dann schon News rauskommen werden, um da so die Vermarktungsmaschinerie so am Laufen zu halten. Es ist, wie gesagt, es ist ja der größte Netflix-Hit schlechthin. Das werden die nicht einfach so begraben. Also die sind ja, Staffel 2 und Staffel 1 sind liegen auch die ersten beiden Plätze in den Top 10 der nicht englischen Serien. Und die erste Staffel ist generell noch von allen Netflix-Serien die erfolgreichste.
Ja, Wahnsinn, ne? Das vergisst man manchmal, ne? Und das als koreanische Serie, was ja nicht absolut naheliegend ist, dass das auch im Westen und auf der ganzen Welt so funktioniert.
Ja, es ist auch echt immer, ich fand es auch immer ein Kulturschock, da nochmal reinzugehen. Es gibt natürlich auch andere koreanische Serien, auch bei Netflix, die von der Stimmung ähnlich absurd sind und bizarr. Und da muss man sich, also ich muss mich da immer dran gewöhnen. Aber ja, ich habe jetzt länger nichts geguckt und dann Ende des Jahres bei Squid Game wieder reinzufinden, das ist immer so Kulturschock.
Aber du meinst auch zum Thema Spin-offs nochmal, du glaubst auch, das könnte so ein Squid Game-Universum geben?
Ja, also es läuft sich wahrscheinlich dann auch irgendwann tot. Also es hängt dann immer echt vom Writer's Room ab, dass sie da noch genügend kreative Geschichten finden. Also was so die Konstellation und die Kandidaten angibt, da gibt es bestimmt Charaktere, die man nochmal gut erzählen kann. Und Brot und Spiele scheint ja irgendwie immer zu funktionieren. Ob es jetzt Tribute von Panem gibt, das ist ja auch irgendwie nicht tot zu kriegen. Dann gibt es auch wieder ein Prequel und alles Mögliche und Theaterstück.
Gladiator ist ja letztendlich auch, ne? Also die Gladiatoren, die dann da zum Vergnügen der anderen kämpfen, ist ja auch irgendwie so eine Variante letztendlich davon.
Ja, also da ist, glaube ich, noch was drin. Potenzial.
Also, Squid Game finale Staffel, hoffen wir zumindest, oder zumindest ist es so angekündigt, aber es könnte dann trotzdem noch weitergehen mit Spin-offs. Aber finale Staffel kommt erstmal am 27.06. bei Netflix. Dirk, wenn hier irgendwas jetzt passieren sollte nach diesem Unfall, was wir alle nicht hoffen, dann wissen wir, dass du zu viel gesagt hast.
Ja.
Und dass die Netflix-Schergen dich auf dem Kieker haben. Aber
ja, gucken
das
war
es wert, oder? Das war es
genau.
Heute wert.
Absolut.
Ja, super. Danke, dass du da warst, Dirk. Bis bald.
Jo, tschüss.
Die Grundprämisse der nächsten Serie kommt mir in den Grundzügen ein wenig bekannt vor. Und zwar sprechen wir jetzt über Solange wir lügen, eine 8-teilige Serie, ab sofort bei Prime Video verfügbar. Micha, es ist so ein bisschen diese schöne, glamouröse, heile Welt, gut betuchte Welt, die da so dargestellt wird und die dann durch ein Ereignis kaputt geht. Haben wir zuletzt gesehen unter anderem in Formaten wie Ein neuer Sommer oder letztes Mal vielleicht auch so ein bisschen in Das Reservat.
Das Reservat, ja.
Das Reservat. Das ist ein
Titel für die Hall of Fame.
Micha, um was geht es denn jetzt konkret, bevor wir da auf diese Grundprämisse noch ein bisschen näher eingehen?
Ja, es geht, glaube ich, sogar noch mehr in Richtung Ein neuer Sommer, weil der Schauplatz sehr, sehr ähnlich ist. Also zusätzlich zu den inhaltlichen Parallelen. Denn wir befinden uns vor der US-Ostküste. Da gibt es so eine Privatinsel vor der Küste Neuenglands. Und da verbringen jeden Sommer die Sinclairs ihre Zeit. Und das ist so, ja, das ist so eine Art US-Adel, ne? Reich, alle gut aussehend, einflussreich. Und die Hauptfigur der Serie von Solange wir lügen ist Cadence Sinclair Eastman. Also schon der Name verrät so ein bisschen, dass es eine Romanvorlage gibt. Also so können nur Romanheldinnen heißen, finde ich. Und jetzt halt auch Serienhelden. Das ist eine Teenagerin und die hat halt gleichaltrige Cousinen, mit denen sie sehr gut befreundet ist. Das ist ein sehr, sehr enger Freundeskreis und jeden Sommer kommen die dort zusammen. Und eines Sommers passiert was Schreckliches, denn Cadence hat einen Unfall. Das Problem ist also nicht nur der Unfall, sondern sie hat Gedächtnisverlust. Die kann sich nicht erinnern, was damals passiert ist. Hat immer noch schwere Migräne, seitdem man muss Medikamente nehmen. Und das dritte besonders Seltsame daran ist, niemand erzählt ihr so wirklich, was damals passiert ist. Niemand will ihr das sagen, weil es darum geht, nein, du musst dich selber erinnern, sonst kann es irgendwie einen Rückfall geben. Und einen Sommer später versucht sie herauszufinden, was ihre Familie vor ihr verheimlicht.
Über die Romanvorlage reden wir gleich noch. Aber was ich mich jetzt so ein bisschen gefragt habe, es ist so ein bisschen der Young Adult Feeling, dass auf der einen Seite, also dieses ganze Familienthema passt auch absolut da rein, dass es mit der Familie so ein bisschen hakt. Gleichzeitig hat man aber gefühlt auch so ein bisschen Thriller-Elemente. In welches Genre würdest du das denn jetzt einsortieren? Für wen ist das was? Ist das was für Thriller-Liebhaber? Das Leute, die eher dieses Young Adult-Format mögen? Welche Schublade machst du
Es
auf?
ist ein Spaß für die ganze Familie. Es ist schon auffällig, dass da die unterschiedlichen Zielgruppen auch altersmäßig abgeholt werden können, ne? Weil es gibt nicht nur ihren Handlungsstrang, sondern auch den ihrer Eltern. Also da gibt es dann drei Schwestern in der Familie, die dann auch einen großen Raum in dieser Serie einnehmen. Und da, glaube ich, finden sich dann auch andere Leute wieder. Aber ja, das schwingt schon dieses Young Adult, was ja so ein Trendthema war. Der Sommer, als ich schön wurde, war ja auch gerade ein ganz großes Thema und das schwingt schon mit, eben auch einfach durch diese Hauptfigur. Insofern ist es ja Young Adult, es ist aber auch Psychodrama, würde ich sagen. Und es ist auch eine Mystery-Serie, weil man natürlich wissen will, zusammen mit der Hauptfigur, was ist damals genau passiert.
Ist dieses Young Adult-Thema ein Grund dafür, dass dieser Roman jetzt verfilmt wurde? Weil es basiert ja auf einer Romanvorlage und die ist ja auch nicht gerade gestern erschienen, sondern schon ein paar Jahre alt. Also das war so für mich so ein Auslöser, dass ich mich gefragt habe, ist das der Grund, warum das jetzt verfilmt wurde?
Ich weiß, das fällt dir dann immer auf. Ne? Du guckst dann immer aufs Datum, wann ist das Buch erschienen? Und das war ja auch ein Bestseller. Das war ein, in den USA war es ein Bestseller, in Deutschland hat es auch gut funktioniert. Ich vermute, ja, Young Adult ist geboomt in den vergangenen Jahren, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch von Anfang an schon Interessenten gab, aber also das ist jetzt nur Spekulation. Es steuert ja dann auch ein bisschen auf diese Auflösung hin und ich könnte mir vorstellen, dass die Produzenten oder die Interessenten da auch versucht haben, ein bisschen zeitlichen Abstand zu anderen, vielleicht ähnlichen Stoffen zu generieren, eben dadurch, dass man es nicht sofort adaptiert hat als Serie oder als Film. Und da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich will nicht zu viel verraten, über den Ausgang der Serie, Hashtag Serienenden. Wir haben ja schon viel über Finale und gelungene Finals gesprochen. Ja, also, aber das ist jetzt nur meine Vermutung.
Ich wollte gerade sagen, da schließt sich der Kreis in dieser Folge so ein bisschen.
Ja.
Wie populär, also die Vorlage war auf jeden Fall ein Bestseller. Ist die auch heute noch populär? Weißt du das? Oder war das damals irgendwie ein super großer Bestseller? Ich ehrlicherweise habe von dem Buch nämlich noch nie gehört.
Ja, es hieß im Original We Were Liars von E. Lockhart, was auch ein Pseudonym ist. Und das ist dann auch nochmal ein Phänomen geworden. Also einerseits bei Veröffentlichungen Bestseller gewesen, auf der New York Times Bestsellerliste, war aber auch so ein TikTok-Phänomen. Das ist ja auch ein Thema, was immer größer wird, dass da entweder Stoffe direkt entwickelt werden, auch auf anderen Plattformen. Und hier war es so, dass das Leute für sich entdeckt haben, das auf TikTok geteilt haben und da auch gerade unter der jugendlichen Zielgruppe das halt immer größere Kreise gezogen hat. Insofern, ja, es ist immer noch ein Thema. Es gab dann noch eine Fortsetzung, was dann nochmal die Vorgeschichte erzählt, wie das immer so ist, wenn so ein Ding durch die Decke geht. Ein dritter Teil ist geplant gerade. Und ja, also das hat sich dann auch über die Jahre gehalten tatsächlich.
Heißt, es gibt wahrscheinlich, wenn diese Serie jetzt erfolgreich wird, auch durchaus Ambitionen, da weitere Serienstoffe draus zu spinnen, beziehungsweise ein Prequel und dann vielleicht auch ein Sequel, je nachdem, was da jetzt genau rauskommt. Was würdest du denn sagen? Siehst du Potenzial dafür, dass eine solche Verfilmung gemacht werden sollte? Wie hat dir denn jetzt das Original gefallen?
Potenzial ist, glaube ich, da einmal zweitrangig. Ne? Das wird ganz hart an den Klickzahlen dann entschieden. Also da braucht man jetzt, glaube ich, nichts vormachen. Da wurden schon zu Serien, wo es weniger Sinn macht, nochmal Fortsetzungen gedreht und so. Ganz viele Miniserien, die ja als Miniserien angefangen haben und dann mehrere Staffeln hatten. Squid Game war ja auch so ein Fall tatsächlich. Ja, mal gucken. Also das ist eine. Also sagen wir mal so, ich hatte ja gesagt, das ist so ein Genre-Mix, ne? Psychodrama, interessantes Mystery, ein neuer Sommer anklang. Das ist spannend, man möchte schon wissen oder ich möchte schon wissen, was hat es damit auf sich? Warum sich die Leute in ihrem Umfeld so seltsam verhalten nach diesem einen schicksalhaften Sommer? Aber es gab auch ein paar Dinge, die mich echt genervt und gestört haben. Also diese Young Adult-Klischees, bin ich vielleicht jetzt auch nicht die Zielgruppe? Mag sein, aber ich fand die Zeit. Du schüttelst den Kopf.
Du bist nicht die Zielgruppe. Nein,
Nein,
definitiv
genau.
nicht.
Genau. Aber trotzdem kann ich ja meinen Spaß haben. Aber ich fand tatsächlich die Zeitebenen, obwohl sie das auch mit, was ja auch so der Go-to-Move ist, wie machst du zwei Zeitebenen besonders deutlich, wenn du eine weibliche Hauptfigur hast? Haarfarbenwechsel. Das haben die natürlich gemacht, um mir zu helfen. Aber
Und
trotzdem
die
waren
Länge beim
die
Zweier
Länge
sei auch
ganz, ganz
sehr.
wichtig. Aber trotzdem hat es bei mir dann nur so halb funktioniert. Bin trotzdem durcheinander gekommen mit den Zeitebenen, mag an mir liegen. Und dann fand ich es auch seltsam, dass diese jungen Menschen keine Handys benutzen auf dieser wunderschönen Insel. Ich habe mich zuerst gefragt, in welcher Zeit spielt das denn? Das hat mich auch so ein bisschen rausgebracht, weil ich es völlig unrealistisch fand, dass die da nur Brettspiele spielen. Haben das dann irgendwie mit schlechtem
Aha.
WLAN irgendwie erklärt in der zweiten Folge, aber hat für mich jetzt nicht so richtig.
2014 das Buch, weißt du? Vielleicht war das da noch nicht so
Da gab es noch keine
verbreitet.
Handys, ja, ich erinnere mich, genau
Ja.
so war das damals. Und was für mich auch echt so ein Phänomen ist, es wird jede romantische Szene oder jede tiefere Szene wird mit einem Song zugekleistert. Also wenn die letzte Silbe des letzten Wortes des Dialogs gesprochen ist, dann haut die Musik so voll auf die 12 und das ist mir dann echt too much.
Ob euch das auch too much ist, wie Micha gerade so schön gesagt hat, könnt ihr ja ab sofort gegenchecken bei Prime Video. Da läuft Solange wir lügen, nämlich mit allen Episoden. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream und wir sind so schön eingestiegen mit Ein gutes Ende ist wichtig. Für Serien, natürlich auch für Podcast-Formate, aber ehrlicherweise, Micha, fällt mir gerade kein Ende ein. Also es war eine schöne Folge, war schön, dass du da warst.
Ja, ich habe auch kein gutes Ende, aber meine Ausrede wäre, dass wir ja noch nicht am Ende sind. Ne? Das ist ja eigentlich so ein Kapitel ist zu Ende, aber die Staffel geht natürlich noch lange, lange weiter.
Die Staffel geht weiter und weißt du, was mittlerweile schon in Sichtweite ist? Das kann ich jetzt vielleicht auch mal anteasern,
Weihnachten?
unsere 100. Folge. Wahnsinn, oder?
In Sichtweite. Was heißt denn bei dir in Sichtweite?
Vielleicht
Wir
noch
sind da auch
so
noch.
10 Folgen oder so, aber ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal was, wo man sagen kann, das ist gar nicht mehr so weit weg.
Okay, 10 Folgen, okay. Ja, das stimmt. Mal überlegen, was wir da machen.
Ja, da denken wir wann anders drüber nach. Denken wir wann anders drüber nach. Ja, also ich glaube, da fällt uns bestimmt irgendwas Nettes ein, aber wir wollen das Jubiläum jetzt ja auch nicht so hochhängen, ne? Also von
Nein,
daher.
wir machen einfach weiter.
Ja, wir machen weiter. Das nächste Mal Anfang Juli. Wir freuen uns, wenn ihr auch da wieder einschaltet in die nächste Folge von All You Can Stream. Genau, erster und dritter Freitag des Monats immer. Und genau, Micha, ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf euch als Zuhörer und bis dahin viel Spaß beim Stream. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.